Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt der Ökonom Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Guten Tag, Herr Hüter.
Guten Tag, Herr May.
Sollen wir alles dicht machen?
Nein, um Gottes Willen, wir sollten froh und dankbar sein, dass anders als in dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 die Industrie so robust läuft. Die letzten Konjunkturdaten, Auftragseingänge, Einkaufsmanagerindex zeigen, dass wir hier eine hohe Robustheit haben. Das ist durch die Orientierung von den Weltmärkten her möglich oder auf die Weltmärkte möglich.
Hohe Robustheit, aber auch hohe Infektionszahlen.
Aber nicht in der Industrie.
Ja.
Wir haben keine Belege dafür, dass dort, wo Produktion stattfindet, außerhalb der Fleischindustrie, da haben wir die Diskussion im letzten Jahr gehabt, eine besondere Infektiosität aufgetreten ist. Und dort, wo die Wirtschaft Homeoffice machen kann, bietet sie das auch an. Es gibt ja im Übrigen auch seit dem Sommer die Covid-19-Arbeitsschutzregeln. Das heißt, Sie haben in einem Bürogebäude beispielsweise Vorsorge zu treffen, damit man entsprechend wenige Kontakte hat, dass aber die Arbeitsprozesse laufen. Dort, wo ein direkter Austausch auch im Persönlichen nötig ist. Das hat ja manchmal Fragen der mit vertrauensvollen Daten zu tun. Es müssen manchmal Entscheidungen getroffen werden. Es kann auch manchmal sein, dass einer mal einmal die Woche im Haus sein muss. Also die Vielfältigkeit des Arbeitslebens findet auch jetzt statt, aber sie findet natürlich ganz überwiegend im Homeoffice statt. Die Debatte ist eine gewisse Scheindebatte, die ablenken soll davon, dass die Politik nicht so richtig mehr weiter weiß.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, nicht in der Industrie, wir haben keine Beweise dafür, das ist ja das gleiche Argument, das zum Beispiel auch die Restaurantbesitzer anführen. Sie sagen, es gibt auch keine Beweise dafür, dass sich die Leute in Restaurants anstecken. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass sich die Leute, die Kinder in den Schulen anstecken und das dann weitertragen. Ja. Am Ende des Tages ist ja das Problem, dass wir überhaupt nicht wissen, wo sich die Leute anstecken oder nicht so wirklich anstecken. Und dann bleibt ja am Ende nur noch die Option, alles runterzufahren.
Nein, die bleibt nur dann, wenn man am Anfang einer solchen Situation ist. Das war der März 2020. Das ist, was Sie beschreiben, ist ja der Politik auch vorzuwerfen. Wir haben im Expertenrat Corona der Landesregierung NRW früh darauf hingewiesen, dass man parallel dazu Analysen, Forschungen vorantreiben muss, empirische Befunde über die Infektion, über das Infektionsgeschehen. Schauen Sie, wenn wir wüssten, was ein Neuinfektionsfall kennzeichnet, außer Alter und Geschlecht, wenn wir Beruf wüssten, wenn wir Arbeits- und Wohnort kennten und den Familienstand, könnte man über eine Datenauswertung ganz andere Kenntnisse haben. Wir wissen aber auch, beispielsweise in Meldungen aus Schleswig-Holstein, dass 90% der Neuinfektionsfälle in Alten- und Pflegeheimen stattfinden. Und es gilt unverändert in hoher Robustheit, dass 88% der Todesfälle 70 Jahre und älter sind, 68% 80 Jahre und älter. Das zeigt ja doch, dass es offenkundig keine Gleichverteilung der Risiken gibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch differenzierte Antworten finden. Ich kann jeden Gastronomen, ich kann auch jeden Hotelier und auch jeden Einzelhändler verstehen, wenn er sagt, ich verstehe es auch nicht mehr, was wir da machen. Denn das, was uns die Infektiologen ja auch sagen, ist, dass wir gar keine Chance haben, im Winter überhaupt eine Inzidenz von 50 zu erreichen. Wir haben das
mögliche. Einige sagen das, andere sagen, dass es schon möglich ist.
Die überwiegende Zahl ist ja der Vergleich mit anderen Atemwegserkrankungen. Und dieser Vergleich mit Atemwegserkrankungen zeigt, dass sie einfach im Winter eine ganz andere Dynamik haben. Und warum tun wir das? Wir tun das alles, damit die medizinischen Kapazitäten, vor allem die intensivmedizinischen Kapazitäten, ausreichen. Und das tun sie. Dass man gelegentlich regional unterschiedliche Entwicklungen hat und dass wir in Sachsen Hotspot haben, dass wir in Bayern Hotspot haben, das sind ja Dinge, die man zur Kenntnis zu nehmen hat. Aber das heißt ja nicht, dass man nur noch die Antwort hat, alles runterzufahren. Wir sind nicht am Anfang der Pandemie, sondern wir sind 10 Monate danach.
Und trotzdem sinken die Infektionszahlen nicht. Im Gegenteil, es scheint eher so zu sein, als würden die Infektionszahlen weiter steigen. Was wäre denn Ihre differenzierte Antwort?
Naja, wir wollten einfach mal ein paar Befunde zur Kenntnis nehmen. Es ist ja nicht so, dass es dort, wo es den schärferen Lockdown immer gegeben hat, beispielsweise in Bayern, die Inzidenz auf 100.000 besser ist als in Nordrhein-Westfalen, wo 18 Millionen Menschen wohnen, wo wir aber eine etwas lockerere Regelung hatten oder etwas weniger einschränkende. Das heißt, auch mal genau hinzuschauen und dann wirklich sich die Mühe zu machen, dort, wo die Risiken besonders hoch sind, Alten- und Pflegeheime, besondere Schutzkonzept. Auch das ist schon im Sommer vom Corona-Expertenrat mit in diesen Überlegungen gewesen, zu sagen, wir müssen dafür Antworten finden. Das hat man auch teilweise gemacht, aber nicht flächendeckend. Wir hätten längst die EDV-Ausstattung und die IT-Vernetzung der Gesundheitsämter vorantreiben. Die Ministerpräsidentin, Ministerpräsident haben mit der Bundeskanzlerin beschlossen, bis Jahresende sollen 90% der Gesundheitsämter digital vernetzt sein. Nichts davon ist passiert. Mhm. Unsere Corona-Warn-App ist im Grunde eine Investitionsruine. Das heißt, all die großen Dinge, die angekündigt wurden, wo man auch Beschlüsse gefasst hat, ist es nie nachgehalten worden. Ja. Dann kann doch am Ende des Tages nicht die Ableitung sein, dass man alles einfach dicht macht, sondern wir brauchen auch dann noch die Kraft zu differenzierenden Entscheidungen. Und zumal wir in einer Situation sind, wo die Impfung begonnen hat.
Verstehe ich, aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages ist das, was Sie jetzt sagen, alles hätte, hätte Fahrradkette. Wir sind jetzt nun mal in der Position oder in der Situation, in der wir sind, die im Prinzip, was das Pandemiegeschehen angeht, ja auch deutlich schlimmer ist als wie sie im April war. Wenn sich jetzt zum Beispiel alle Leute 2 Wochen zu Hause verbarrikadieren, ist die Pandemie vorbei. Überspitzt formuliert natürlich. Die Frage dahinter ist ja, kurz und heftig, ist das am Ende nicht vielleicht besser, als wenn sich das jetzt so, wie es momentan läuft, bis weit in den Februar hinein hinzieht?
Also erstens haben wir massive Eingriffe. Ja. Die Schulen sind weitgehend geschlossen. Wir haben jetzt einen harten Lockdown hinter uns. Und all das, was gemacht wurde, haben uns die großen Mathematiker mit ihren Modellen als richtig und hinreichend beschrieben. Dann würde das schon wirken. Auch das fragt keiner mehr nach. Wir haben nur noch die Antwort zuzumachen, und zwar flächendeckend. Das ist aber nicht die Antwort. Und wir müssen auch jetzt den Mut haben zu gucken, bessere und umfassendere Schutzkonzepte für Alten- und Pflegeheime, beschleunigtes Impfen und dann zu schauen, wo denn die Hygienekonzepte auch gewirkt haben. Ich habe bisher nirgends gehört, dass wir in den normalen Büroliegenschaften, auch in den sonstigen Produktionseinheiten der Industrie einen Befund haben, dass das besondere Infektiosität mit sich gebracht hat. Die Unternehmen haben ja darauf reagiert. Auch ein Institut, das Institut der Deutschen Wirtschaft, hat seit Dezember natürlich und seit November Homeoffice und seit Dezember die Devise bleibt zu Hause, und trotzdem sind immer wieder Bedarfe da und Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen, wo habe ich mein Problem, wenn ich mit dem Auto hinfahre, gehe ins Gebäude, habe dort gesicherte Arbeitsverhältnisse und habe mehr Ruhe als zu Hause, habe überhaupt einen Arbeitsplatz, den ich zu Hause vielleicht gar nicht habe. Diese Eindimensionalität des politischen Denkens, die sollten wir uns jetzt nicht mehr gestatten. Das kann nicht sein, und wir kommen ja mit den intensivmedizinischen Kapazitäten zurecht, und es ist auch nicht so, dass alles permanent nur ansteigt, sondern wir haben offensichtlich so ein Plateau erreicht mit diesen 25.000 oder meine eine Inzidenz von 137. Wir werden, das sagen die Infektiologen, kaum unter die 100 kommen können. Und dann ist die Frage, was ist der Preis, den wir dafür zahlen? Die Aussagen, 2 Wochen helfen, das haben wir schon oft gehört, haben aber bisher nicht wirklich den Ertrag gebracht. Und nochmal, wir können uns ja Länder anschauen, Bundesländer, die schärfer eingegriffen haben. Wir können uns auch andere Länder in Europa anschauen, die schärfer eingegriffen haben und auch nicht unter die 100 gekommen sind nachhaltig.
DGB-Chef Hoffmann, der fordert jetzt ein Recht auf Homeoffice. Ist das auch eine eindimensionale Forderung?
Naja gut, was hat das jetzt für eine Hilfe? Ich meine, die Beschäftigten haben diese Homeoffice-Freiheit in dieser Situation. Dort, wo es überall möglich ist, ich habe nichts anderes darüber gehört, wird dies auch offeriert. Das kann halt nicht in jedem Arbeitsplatz. Im Einzelhandel geht es ja auch nicht, im Lebensmitteleinzelhandel, wo wir froh sind, dass wir ihn offen haben. Die Lieferdienste können nicht vom Homeoffice betrieben werden. Das heißt, bestimmte Dinge finden auch statt, aber dort, wo Büromöglichkeiten da sind, habe ich nirgends gehört, dass das nicht genutzt wird. Und es ist ja vielleicht auch mal zu fragen, ob die Bundes- und Landesministerien eigentlich alles tun, was sie tun könnten mit ihren Homeoffice-Möglichkeiten. Wenn ich mir das in Berlin anschaue, die Bundestagsverwaltung beispielsweise hinkt weit hinterher. Wir haben einige Ministerien, die es können. Also, es hilft alles nichts, jetzt gegeneinander anzutreten, sondern Homeoffice ist eine Entscheidung in den Unternehmen, und wir können Unternehmen nicht nur von zu Hause betreiben. Das hat was mit Innovationsfähigkeit zu tun und mit Unternehmenskultur, wie wir miteinander umgehen. Wir leben dabei von der Substanz mittlerweile, wenn wir uns so lange nicht persönlich sehen. Auch das ist ein Preis, und deswegen der einen Seite Wirtschaft dort aufrechtzuerhalten, wo sie hohe Wertschöpfungsbeiträge hat und die Finanzierung all der Maßnahmen möglich macht, und sehr gezielt dann zu schließen an den Stellen, wo wir Befunde haben, dass es Probleme auslöst. Aber dann müssen wir wirklich genauer hinschauen, und ich kann es einfach auch nicht hinnehmen, dass wir immer nur sagen, das haben wir bisher nicht gemacht, dann müssen wir es halt jetzt machen. Die Daten sind kein großes Problem, die zu erheben.
Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herr Hüter, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.